Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Social Media Fluch und Segen. Über die negativen Effekte müssen wir gerade nicht reden. Zu den positiven aber gehört für mich und für Sie sicherlich auch, auf Menschen zu stoßen, die mich mit ihrem untypischen Blick auf die Welt inspirieren, unterhalten, im Idealfall zum Lachen bringen und die aber durchaus auch mal warnen und aufmerksam machen. Mein heutiger Gast ist so jemand für mich. Vielleicht kennen Sie ihn längst, vielleicht auch noch nicht. Aurel Merz, er ist Stand-Up-Comedian. Auch wenn mich das etwas irritiert, denn das, was er und andere Leute seiner Generation machen, hat mit diesem klassischen Bühnending, Pointe, Lachen, Applaus, Pointe, Lachen, Applaus, für mein Empfinden gar nicht so viel zu tun. Da ist viel mehr. Er schreibt, moderiert, hat einen Podcast und eine Satire-Sendung im ZDF und, Obacht, er wurde als erster Fünf-Sterne-Koch unter 5 Jahren gehandelt. Aber hören Sie selbst. Aurel, ich freue mich so, dass du die Zeit gefunden hast, herzukommen. Ich weiß, dass gerade viel Neues in deinem Leben passiert. Wir haben uns kennengelernt vor 3 Monaten ungefähr. Da warst du in einer anderen, im anderen Podcast, den ich gemacht habe, und hast Musik dir ausgesucht im Vorfeld.
Stimmt, ja.
Und jetzt frage ich dich mal im direkten Vergleich, wenn man jetzt weiß, dass man eingeladen wird in eine Sendung oder in einen Podcast, indem es um das Essen deines Lebens geht, wo du eigentlich auch ein bisschen sammelst gedanklich. Hast du dich da irgendwie vorbereitet? Hast du jemanden gefragt, um dich zu erinnern?
Nicht wirklich, weil ich kann mich schon gut erinnern. Es ist jetzt nicht so ein komplexes Thema. Es gibt einfach Dinge, die ich sehr, sehr gerne esse. Und ich habe das Gefühl, mein Geschmack hat sich in meinem Leben nicht viel verändert. Also da hat sich nicht so viel getan und tatsächlich auch in meiner Fähigkeit zu kochen. Ich glaube, ich war mal anfangs ein sehr, hieß es immer so, wow, der Junge kann schon das und das kochen. Ja, ist leider so geblieben. Also es ist nicht komplexer geworden.
Okay, das sind die besten Voraussetzungen, um eigentlich so nach 10 Minuten durch zu sein. Was ist dein Tipp?
Nee, gar nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber... Naja, wie gesagt, war vielleicht auf einem frühen Stand und auf dem Stand bin ich geblieben. Das heißt nicht, dass der Stand zu dem Zeitpunkt nicht schon wirklich magisch war. Magisch.
Genau. Du wurdest ja als erster Sternekoch unter 5 Jahren gehandelt damals, also in Stuttgart und Umgebung. Ne?
Absolut.
Ich weiß, da gab es schon Abwerbungen und so weiter, aber du konntest sie nicht beantworten, weil du noch nicht lesen konntest. Aber es ist ja egal.
Das stimmt. Und es wäre Kinderarbeit gewesen. Deshalb, es hat schon gereicht, dass es immer so, weil meine Eltern ja beide berufstätig waren, da hieß es immer, dass meine Oma hat es dann so formuliert, das ist ein Schlüsselkind, weil ich mir eben selber früh was gekocht habe selber. Das fand sie dann immer so schlimm, dass das Kind schon sich selbst bekochen muss.
Naja, nun muss man auch sagen, deine Großmutter, die leider vor einiger Zeit gestorben ist, noch nicht ganz so lange her, das muss eine ganz tolle Oma gewesen sein, ja, auch was Essen angeht.
Genau, das wird eine große Rolle spielen hier.
Gut, dann bin ich gespannt. Dann legen wir doch eigentlich auch da los. Du bist gebürtiger Stuttgarter?
Ja, ich bin gebürtiger Stuttgarter. Was jetzt so ist in der schwäbischen Küche, ist jetzt, sag ich mal, nicht optimal für jemanden, der Vegetarier ist. Und ich bin wahrscheinlich der jüngste Vegetarier Deutschlands gewesen, weil ich einfach sehr, sehr früh entschieden habe, dass ich kein Fleisch esse. Das heißt, mit irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 Jahren war es wirklich so, dass ich verstanden habe, dass die Salami auf der Pizza Fleisch ist. Dann habe ich mit meiner Oma tatsächlich mit ihr Pizza gegessen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, das ist Schwein. Und dann habe ich aufgehört, das zu essen und nie wieder angefangen. Also ich bin Vegetarier erster Stunde.
Kannst du dich an die Situation noch erinnern?
Ich kann mich an die Situation erinnern und es war sehr seltsam für meine Oma, weil, ja, das gab es da noch nicht so richtig, da waren Vegetarier noch nicht cool. Das heißt, so meine Mutter hat auch schon kein Fleisch gegessen, da habe ich das dann wahrscheinlich natürlich aufgeschnappt.
Ja.
Und dann mir gesagt, nee, also wieso sollte ich das essen? Das ist ein Schwein ist so ähnlich wie meine Katzen, also werde ich das einfach nicht konsumieren weiterhin. Und meine Oma war sehr irritiert, aber liebevoll wie sie ist, musste sie dann damit dealen. Und es war wirklich so, immer wenn ich mit meinem Onkel und meinem Papa zu ihr gefahren bin, wurde immer Fleisch aufgetischt. Und dass sie dann plötzlich vegetarisch kochen musste, es war super irritierend.
Die anderen auch vegetarisches Essen mitgegessen?
Naja, die, also die, so Beilagen, aber es wurde dann eher immer so extra gekocht. Also meine ganze Familie musste sich dann relativ schnell darauf umstellen, Vegetarier zu sein, weil es waren dann ausgeglichen. Meine Mutter und ich Vegetarier und meine Schwester, mein Papa nicht, wobei meine Schwester dann auch nachgezogen ist. Ja, es wurde einfach wirklich sehr, sehr früh kein Fleisch mehr gegessen. Aber ich habe anscheinend die ersten, das ist wirklich das Einzige, was ich wohl von meinem ersten bis zu meinem zweiten Lebensjahr gegessen habe, war Avocado. Also ich wollte nichts anderes als Avocado essen. Und das kann ich heute noch sehr gut nachvollziehen. Ich war der erste Hipster. Ich war ein einjähriger Hipster.
Ja, aber du weißt schon, wie, ne? Und dann gibt's jetzt auch die Diskussion über den Wasserverbrauch. Man denkt, man ist...
Ja, ja, aber die gab's ja damals noch nicht, weil keine sauer Avocados essen wollte.
Natürlich. Und es war unglaublich schwierig. Also ja. Ich meine, heute gibt's diese Ready-to-Eat-Avocados wahrscheinlich mehr als Gutes und überall. Aber ich erinnere mich auch noch, als ich, Gott, das ist jetzt auch 20 Jahre her oder so, dass ich die Avocado für mich entdeckt habe. Vorher hat die in meinem Leben keine Rolle gespielt und...
Aber wo kam die denn eigentlich plötzlich her, so als dieses, also jetzt gibt's ja nichts mehr ohne Avocado, aber Richtig. Früher war das gar nicht so. Nee. Die haben aber auch anders geschmckt. Die haben hundertprozentig anders geschmeckt, einfach weil die nicht so auf Masse produziert wurden. Das heißt, gut, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen hipsterisch, dass ich das für mich beanspruche, aber ich habe das Gefühl, ich weiß noch, wie eine richtige Avocado schmeckt.
Also das habe ich nicht beobachtet. Es gibt ja auch zwei Hauptsorten, die nochmal so leicht unterschiedlich schmecken. Die eine etwas nussiger und die andere etwas... cremiger oder so, weiß ich jetzt auch gar nicht.
Ja, die Hass-Avocados sind ja die cremigen und dann gibt es diese Nuss-Avocados, die meiner Meinung nach eigentlich nur verkauft werden, damit man so tun kann, als würde man Avocados verkaufen. Und zu Hause ist man dann enttäuscht, dass man sich einfach so eine riesige grüne Nuss gekauft hat. Ich meine, wozu isst man die? Ist mir noch nicht ganz klar. Das ist einfach so ein Angebot, das die halt machen, damit es mehr Avocados gibt.
Nein. Vielleicht sind es auch Waschnüsse, die du aus Versehen gekauft hast. Das waren keine Avocados. Jedenfalls, wenn man sie in dieser Zeit, bevor es hip wurde, also vor 20 Jahren ungefähr, dann musste man im Grunde schon 3 Wochen vorher wissen, dass man in 3 Wochen eine Avocado essen möchte, weil die steinhart sind und die sind ja auch, oder waren zumindest, und dieser Reifeprozess, der dauerte. Es gab Tricks, in Zeitungspapier einwickeln, zu Äpfeln legen, also
manchmal habe ich das jetzt auch noch, aber ich habe das Gefühl, man kauft so eine Avocado und die ist unreif. Und dann ist sie
schlecht. Ich weiß, was du sagst. Ja, das ist oft so.
Wo ist der Common Ground? Also wann hätte ich die essen müssen? 3 Uhr nachts von Samstag auf Sonntag? Oder was? Und wie sagt mir die Avocado, dass sie bereit ist? Es ist so, weil wenn du sie öffnest, ist sie auch gleich schlecht. Also das ist nur die heutigen Avocados. Das, ich hier früher als Avocado First Generation Konsument, sag mal, so war das früher nicht.
Ja, du hast recht und ich glaube, ganz viele Leute nicken jetzt oder lachen auch, weil es ist, das habe ich mich natürlich auch schon sehr, sehr häufig gefragt. Ne? Du kannst es von außen nicht immer sehen. Es gibt jetzt diese, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, eine neue, nicht Behandlungsart, aber dann doch, das ist ökologisch vertretbar und soll genau das verhindern, dass sie zu schnell reifen oder dass sie, was weiß ich, also weil eben durch diesen Überkonsum hat sich genau das eingeschlichen. Du kaufst irgendwie 4 Avocados und schneidest eine nach der anderen auf und sie sind grau.
Ja, die sind grau. Und dann gibt's ja noch so, ich bin ja dann manchmal so verzweifelt und denke, du willst nicht wahrhaben. Und dann fange ich an, diese braune Avocado reinzuschauen und denke so, nee, es ist einfach, schmeckt wie Most.
Oder wie Moos. Ja. Man denkt ja, okay, also Guacamole ist ja auch aus...
Man versucht
noch so hellgrüne Teile zu finden und die wie so kleine Inseln mit Löffeln so rauszuschneiden und denkt dann, nee, komm, weißt du was, ich möchte das nicht.
Ich hatte ja, als diese Pandemie losgegangen ist, hatte ich immer Angst, dass die Avocados der Hauptübertragungsherd sind, weil die Leute gehen doch immer die Avocados anbatschen. Also weil du checkst doch, wie reif die Avocados sind. Und dann dachte ich mir, jeder Idiot läuft hier in diesen Netto oder Edeka oder sonst was und toucht die Avocados an. Und das ist doch ekelhaft. Also weil du noch nicht wusstest, wie der Shit übertragen wird.
Aber erstens, ich bin ganz geschockt, dass du in diesen Discountern einkaufst. Ich dachte,
Ja. Nein, ich sag dir, wo ich einkaufe. Ich kann dir gleich sagen, wo ich einkaufe mittlerweile.
Du kannst überall einkaufen. Ich wollte dich nur ärgern. Nee, aber du kannst es gleich erzählen, wo du überall einkaufst. Aber alles wird doch angefasst. Also jede Teepackung, die du kaufst, ist doch vorher von mindestens 3 Leuten angefasst worden.
Ja, das sage ich gerade, sind nur neue Probleme, die man jetzt halt erkennt und damit, da muss man halt was machen.
Mit der Avocado.
Wie schaffe ich es, dass meine Avocado aus Südamerika zu mir nach Hause kommt, ohne von jemand anderem berührt zu werden? Du, das sind die Fragen, die stellt man sich.
Okay, ja gut.
Vielleicht muss man den ganzen Baum transportieren und so weiter. Es gibt so viele absurde Sachen. Also kennst du dieses, ich weiß nicht, wie ist die Struktur hier? Weil ich könnte
raus damit, alles, egal wie absurd das ist.
Also ich habe mal vor 4 Jahren oder so, habe ich so eine Charity-Veranstaltung mit so ganz ekelhaften reichen Leuten moderiert. Lena Meyer-Landrut hat gesungen und so weiter und ich habe moderiert. Die Leute wurden, die waren so traurig, wenn ich auf die Bühne gekommen bin und Lena weg. Wann kommt Lena wieder? Also keiner hatte Bock auf mich, okay? Also ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ultra unangenehm. Und das war irgendwie von auch so einem Pharma-Boss und so und der hat halt dann, ich meine, der Typ hatte genug Geld, um eigentlich das alles selber da zu spenden. Egal, und dann, die Leute haben auch übrigens nichts gespendet. Das war auch ein Riesen-Eklat, weil die ganzen reichen Leute waren, also sie ist zu geizig und das Essen hat viel mehr gekostet, als die dann gespendet haben und so. Also, da, was mich da so irritiert hat, weil ich dann das erste Mal diesen Begriff gehört hatte, waren Flugmangos. Also es gab so, dann gab es so, und zum Dessert gibt's Flugmangos. Und ich so, what the fuck sind Flugmangos? Mhm. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, also so reiche Leute, die essen Flugmangos, die werden dann am selben Tag eingeflogen aus fucking Thailand. Und dann essen die Leute die am Abend, damit die dann quasi direkt morgens gepflückt nach Deutschland geflogen. Und das essen die. Ja, was ist das denn? Aber das verlange ich von meiner Avocado. Dass sie, dass
eine Flugavo.
Ist die Avocado die südamerikanische Kartoffel?
Für mich ist die Avocado in erster Linie immer Butterersatz.
Absolut, sehe ich absolut genauso. Yep, 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 yep.
Wie geil, ein frisches Vollkornbrot, richtig körnerig auch. Und dann dick Avocado drauf, darauf dann einen schönen, etwas älteren Käse und dann ein Stück Apfel. Aber das alles in gleichen Teilen im Mund. Nicht erst das Brot essen und dann den Apfel.
Ja, das ist immer, grundsätzlich, das ist immer so ein Ding, finde ich, bei Essen überhaupt, dass man alles gleichzeitig
eigentlich. Warum gibt's dafür kein Wort?
Ich weiß es nicht, aber es ist ultra kompliziert.
Wie könnte man es nennen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eher auch der Ort, wo man Maschinen einsetzen müsste. Also KIs, künstliche Intelligenzen, die quasi dein Essen so dosieren, wie es gerade zu, wie du es jetzt in dem Moment brauchst. Weil ich finde, du hast einen Teller, du hast mehrere Zutaten, gerade wenn man so, wenn sie zum Beispiel sagen, ich bestelle mir einen Falafel Teller mit Hummus, hab Falafel,
gutes
hab
Beispiel.
Couscous und ich könnte jetzt alles einzeln essen oder ich schaff's immer die perfekte Dosierung oder was folgt auf die Falafel? Folgt auf die Falafel nochmal ein bisschen Couscous? In welcher Reihenfolge man das Ganze isst?
Neulich habe ich gerade gedacht, ich müsste das mal ausprobieren, dass man eine Woche lang immer nur eine Sache isst.
Aber was dann? Eine Woche nur Pizza?
Nein, ich hab's falsch erklärt.
Oder ist es einfach eine Woche isst du und einfach nur Kartoffel?
Nein, ich habe es total blöd erklärt. Wir sind ja so verwöhnt. Also im Salat ist Mozzarella und Radieschen und Kürbiskerne und düt. Also dass man sich einfach mal vornimmt, jetzt nur Radieschen zu essen. Und meinetwegen nächste Stunde esse ich dann, wenn ich wieder Hunger kriege. Es klingt nicht sexy und es klingt nicht nach einem guten Plan. Ich gebe das gerne zu.
Zum Mittagessen habe ich 12 Kinder-Country gegessen. Zum Abendessen gibt es dann 12 Mars. Und am nächsten Tag gibt's nur Radieschen.
Könnte man theoretisch machen. Es geht einfach darum, dass ich merke, wenn ich Salate mache, dann haue ich da alles, das ist so ein, wie so ein Potpourri, das ist wie so eine Hitparade, so eine europäische Hitparade,
wo alles reinkommt. Ja, und man weiß auch nie, wann's zu viel ist.
Und dann, genau.
Es gibt's auch, dass man plötzlich merkt, genau, da hätte ich jetzt aufhören sollen.
So, und dann ist da auch noch Granatapfel und Pipapo und Blaubeeren haue ich da noch rein und dann ist es irgendwann so wirklich so alle Register gezogen.
Das ist ein Wohlstandsproblem aber auch.
Ach, das ist der ganze Podcast hier ist First World. Weiß ich nicht. Also ich bitte dich, wir reden ja nicht über das Essen, das wir nicht haben, sondern schon
aber
darüber.
Ja, wir können ja dann noch über so billige Essen auch sprechen, günstige Essen, wo man sagt, das ist wirklich der MVP der billigen Küche, der günstigen Küche.
MVP.
Most Valuable Player.
Wow.
Benutzt man vor allem im US-Sport, beim Basketball, der Spieler, der am wichtigsten ist für dein Team, ist der MVP. Wir müssen Kategorien machen. MVP der günstigen Küche, MVP der gehobenen Küche. Gehobene Küche.
Ich bin erstmal dabei. Ich höre mir das
okay,
erstmal an.
Ich finde, Erbsen sind was Krasses. Während dem Studium habe ich immer super pleite natürlich. Dann haben wir immer Nudeln und Tomatensauce gemacht. Und dann irgendwann gemerkt, wenn man da aber Erbsen reintut, erstens gesund, zweitens nahrhaft und drittens sehr, sehr lecker. Und jetzt war ich vor 2 Wochen auf einer Hochzeit. Und in dieser Hochzeit haben wir in einem Garten gegessen. Und alles, was wir gegessen haben, wurde auch in diesem Garten angebaut.
Oh.
Und da habe ich erst rausgefunden, dass es auch Gemüse mit Geschmack gibt. Also das war unfassbar. Und da gab es eben Erbsen und die wirklich in dem Garten gewachsen sind und die hatten alle unterschiedliche Größen. Das heißt, es waren kleine Erbsen, große Erbsen, mittlere, so. Also weil die einfach Natur, wirklich wie die, nicht aus dem Tiefkühlfach oder so, sondern wirklich so wilde Erbsen. Ich kann nicht aufhören, an diese Erbsen zu denken. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Luxus. Und deshalb meine ich, dann es gibt die High-End-Erbse, aber auch die Basic-Erbse. Und die Basic-billige Erbse aus dem Tiefkühlfach ist sehr, sehr lecker. Aber diese High-End-Erbse, die wirklich irgendwie angebaut wird, wie sie wild wächst, also eine, was ja wirklich selten ist, also nicht aus der Massenindustrie eine gebaute Erbse, sondern eine individuelle Erbse, das ist wirklich ganz, ganz hohe Küche. Also das ist dann gehoben. Die gehobene Erbse und die billige Erbse, deshalb ist die Erbse der MVP. Most Valuable Player.
Gut. Ich habe noch nicht verstanden. Kannst du vielleicht ein anderes Beispiel nehmen, dass es mich. Oder warte,
die Erbse ist eine der wichtigsten Zutaten der Küche, das sage ich. Weil die Erbse kann ein gehobenes Gericht verfeinern, aber auch ein günstiges Gericht
verfeinern. Dann habe ich es doch verstanden. Okay.
Und sie ist gesund. Deshalb, ich habe die Erbse jetzt mal reingeworfen. Jetzt bist du dran.
Ja, ich lasse das einen Moment sacken. Mach mir Gedanken darüber. Ich habe nicht so ein emotionales Verhältnis zu Erbsen, merke ich. Also ich habe Erbsen gern. Es gibt tolle Erbsensuppen. Du merkst, da kommt im Moment gerade
nichts. Du musst ja nicht bei der Erbse bleiben. Du musst sagen, was ist deine wichtigste Zutat? Also was sagst du, ist sehr prägend für deine Art zu kochen?
Sind es bei dir wirklich Erbsen? Würdest du das sagen?
Na, ich sag eben, dass die Erbse viel für die Küche tun kann. Und ich glaube, die Erbse kriegt auch nicht den Respekt, den Erbse verdient.
Hast du gefrorene Erbsen in deinem Tiefkühlfach? Hast du ein Tiefkühlfach?
Ich habe ein Tiefkühlfach. Ich vermute, dass da sehr weit hinten, dass da so eine kleine eklige Tüte 14 Jahre alter Erbsen drum hängt, die ich dann irgendwann, wenn ich so richtig verzweifelt bin, in die Pfanne kippe und dann werde ich die Erbsen essen.
Ja. Und man kann die auch super zum Kühlen nehmen, wenn man in eine Schlägerei geraten ist.
Auch das. Oder wenn man verkatert ist und sich irgendwie so in den Schädel kühlen muss.
Verkaterst du schnell oder verträgst du Alkohol ganz gut?
Ich vertrage absolut kein Alkohol mehr, habe ich das Gefühl. Ich bin absolut sofort verkatert mittlerweile. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt halt so. Das ist, glaube ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber
ich bin gar nicht neu.
Du verkaterst nicht oder sehr?
Ich kann gar nicht. Ich trinke kaum Alkohol oder eigentlich nie, ja.
Ich habe das Gefühl, vor der Pandemie hat es besser funktioniert. Ich weiß nicht, weil man dann so 1,5 Jahre weniger getrunken hat oder so. Und jetzt funktioniert gar nicht mehr. Mir geht's ganz, ganz schlecht dann. Bin schon sehr verkatert, ja. Leider. Und es zieht sich dann die ganze Woche.
Also, wir gehen zurück nach Stuttgart. Wir sind in einem Vier-Personen-Haushalt, so. Und deine Großmutter ist dann diejenige, die...
Ja, genau. Es ist ein Vier-Personen-Haushalt mit 3 Katzen, einem Hund. Und dann meine schräg gegenüber wohnt mittlerweile mein Onkel. Ja, wobei, der ist dann da hingezogen, als ich 10, 12 war. Dann wohnt der Zwillingsbruder von meinem Vater, der lebte dann schräg gegenüber. Und die Oma ein bisschen woanders, aber auch in der Nähe.
Und ihr habt täglich mittags oder abends zusammen gegessen?
Es lief dann meistens so ab, also dass mein Onkel, der kam immer abends mit dem Mülleimer rüber und hat immer so getan, als würde er nur den Müll wegbringen und kurz gucken, was los ist. Wirklich.
Also, jeden Abend.
Ja, kommt jeden Abend, aber wollte nur mal gucken, aber eigentlich hat er es auf Essen abgesehen. Er ist ein sehr großer, sehr starker Mann und der brauchte viel Essen und der hat dann da immer geguckt, ob da was geht.
Ich finde das so toll, wenn es so Rituale gibt, bei denen beide Seiten eigentlich wissen, dass da so ein ganz anderer Subtext ist.
Ja.
Aber niemand spricht das an. Es ist
doch
total klar.
Ich habe ihm jeden Tag gesagt, ich weiß, dass du nur bist, um Essen zu klauen. Mit seinem Müll. Okay. Und er hatte dann auch immer schon so als Gastgabe, hatte dann manchmal in seinem Mülleimer auch schon so 2 Bier, so ein Weißbier für meine Mutter oder so. Also war schon der Plan dahinter, war schon offensichtlich Essen abstauben. Der musste auch so viel essen, der ist immer noch einfach ein sehr, sehr starker, großer Mann, der irgendwie viel, viel, viel essen muss. Das heißt, der hat dann bei sich gegessen und wenn man ihn angerufen hat, das war ja das Krasseste. Richie, möchtest du zum Essen kommen? Nee, ich habe schon gegessen. Aber war dann auf dem Weg. Weil in meiner Familie sagt man grundsätzlich erstmal nein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann wurde Abend gegessen öfter mal. Da wurde auch wild gekocht. Meine Mutter hat ständig irgendeinen neuen Scheiß ausprobiert,
experimentell.
Ja, eine Zeit lang war sie mit Goji-Bären besessen, weil die so gesund sein sollten. Die
kleben so in den Zähnen.
Boah, die schmecken auch so ekelhaft. Und die wurden in jedes Essen reingemischt und sie hat behauptet, sie wären nicht drin. Und dann wurden die wirklich in Tomatensauce gemischt. Und Mama, da sind Goji-Bären drin. Nein, da sind keine Goji-Bären drin. Und dann suche ich im Schrank Süßigkeiten und finde einfach säckeweise Gucci-Bären, die plötzlich in allem drin waren, weil sie dachte, das wäre gesund für uns. Also da wurde jetzt nie so hausmannsmäßig gekocht. Da wurde wirklich, meine Mutter hat immer die seltsamsten Linsengerichte irgendwie ausprobiert. Also alles Mögliche. Es war irgendwie komisch. Es war jetzt nicht die, immer viel Essig. Meine Mutter braucht alles irgendwie scharf und sauer.
Wow.
Ganz komisch. Das heißt, überall bis heute, manchmal gucke ich dir dabei zu, wie sie sich eine Pizza bestellt und dann da Essig drüber nährt. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht, aber es ist normal und wenn man sie darauf anspricht, wird sie sehr, sehr sauer. Und unter diesem Regime musste ich auch die absurdesten Gewürzengerichte essen, unter diesem Essig-Chili-Regime, also weil alles auch sehr, sehr scharf sein muss, aber so scharf, dass ein normaler Mensch gar nicht essen kann. So, das war diese Seite. Mittags habe ich mich selbst bekocht sehr lange.
Was heißt das?
Genau, ich habe dann sehr früh angefangen. Ich habe mich immer lange nur von einer Sache ernährt, wenn ich die Wahl hatte. Also ich habe dann jahrelang angefangen, nur Vanillepudding mittags zu essen und mich geweigert, alles andere zu essen. Dann habe ich jahrelang nur Pfannkuchen mittags gegessen und mich geweigert, was anderes zu essen. Und dann habe ich ja noch Leichtathletik gemacht. Das heißt, ich musste dann ab und zu noch gesundes Zeug essen. Das habe ich dann zusätzlich dazu gegessen, was jetzt toll ist. Weil wenn man Sport macht, kann man ja so viel essen, wie man will, wenn man jung ist.
Wusstest du, dass du das essen musst? Weil es klang jetzt nicht danach, dass du es freiwillig tust, sondern dass es so eine Vernunftsgeschichte ist. Warum?
Nee, das hat meine Mutter hat es dann halt mir gesagt, okay. Du musst auch gesund essen. Und dann habe ich halt den Pudding davor und danach gegessen und so ein Zeug.
Und gesund gegessen heißt dann, dass du Gemüse gegessen hast. Fisch?
Gemüse, ja.
Kein
also
Fisch.
Genau, meine Mutter wollte immer, dass ich Fisch esse, weil sie gesagt hat, damals gab es noch nicht so Fleischersatzprodukte wie heute. Und da hieß es immer, ja, dann fehlt dir was, deshalb musst du Fisch essen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich Fisch grundsätzlich auch nicht so lecker fand als Kind.
Mhm.
Und dann auch das Glück hatte, dass als ich dann mal einmal Fisch gegessen habe, ich mich direkt übergeben habe und somit dann quasi den Exit daraus gefunden habe, dass ich gesagt habe, ich muss davon spucken, es tut mir wirklich leid, Mama. Und da kann man nichts gegen sagen. Also wenn du spuckst, was will...
Naja, klar. Ne? Und dann habt ihr abends als Familie zusammen gegessen, würdest du sagen, also gab es irgend so ein Ritual oder vielleicht sonntags oder irgendwie einen anderen Tag, an dem es hieß, heute sitzen wir alle zusammen und erzählen uns was oder von der Woche oder irgendwie sowas?
Wir haben schon immer versucht, Abend zu essen, aber dann sind natürlich alle entweder schon müde, weil alle Mama kam nach Hause, war dann immer wahnsinnig, schon völlig überarbeitet und dann stand ich da immer rum und habe gesagt, was gibt's, war das fertig und dann hatte die schon zwei Nervenzusammenbrüche, dass sie da wieder gekocht hat. Dann kam mein Vater nach Hause und dann haben wir gegessen und ja, dann das war schon immer schön, weil es bei uns eigentlich auch immer lustig zugeht und so.
Das klingt so.
Werbung.
So, also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwand, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, neuen Episoden und neuen Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal gekocht hast oder gebeten wurdest, mitzuhelfen?
Nee, sondern es war einfach, ich bin morgens aufgewacht und hatte Bock auf Pfannkuchen. Da war ich wirklich sehr, sehr klein und habe dann Pfannkuchen gemacht. Also hab's versucht und dann habe ich halt mit Olivenöl, Wasser und Milch, habe ich da wie als würde ich Matzen machen oder so, habe ich dann diese Pfannkuchen gemacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist mein Vater aufgemacht, so, was machst du hier? Und er hat mir dann erklärt, was ich falsch mache. Und dann habe ich tatsächlich auch jeden Samstag und Sonntagmorgen, bevor die aufgewacht sind, habe ich mir schon selber Pfannkuchen gemacht.
Ah, und wie machst du? Also du scheinst wirklich Pfannkuchen-Spezialist zu sein. Dann sag mal, wie du den machst. Bist du Veganer?
Ja, mittlerweile zu großen Teilen. Also ich esse manchmal eine Kugel Eis oder Käse, aber ja. Also
Eier noch?
Irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich die Lust auf Eier verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das kommt, aber zur Zeit schaffe ich das irgendwie nicht, ich weiß nicht. Kennst du das, du guckst was an und denkst, das könnte ich jetzt essen, aber ich will es nicht essen. Irgendwie habe ich Eier, die Liebe zum Ei knallhart verloren. Ich habe das Gefühl, weil umso weniger man tierische Produkte konsumiert, umso mehr erübrigen die sich auch, also wo du irgendwie Lust drauf hast, das geht dann auch verloren. Und was ich halt mache, ich nehme Hafermilch, also ich nehme Hafermilch, liebe ich wirklich sehr. Viele Leute sagen, es ist ja gewöhnungsbedürftig, was mir gar nicht ganz klar ist, weil ich finde Hafermilch wirklich...
Ich finde, es gibt unterschiedliche Firmen, die dann auch unterschiedliche Produkte hervorbringen. Ich mag auch nur tatsächlich anderthalb.
Anderthalb?
Ja, eine sehr und eine so, dass ich sage ja. Und dann gibt es aber auch zwei, wo ich sage niemals nein.
Okay, aber ich meine, so für einen Kaffee mag ich sehr. Manche sind ja auch so ein bisschen süß schon.
Super lecker, total.
In Pfannkuchen, wie gesagt, ganz toll mit Hafermilch. Also backen sowieso mit Hafermilch, finde ich, funktioniert sehr gut. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass du Pfannkuchen sehr gut ohne Ei machen kannst. Das war mir auch nicht ganz klar.
Erklär mal, wie du das machst.
Hat mir eh nie von der Maiklöck das beigebracht tatsächlich. Nee, da reicht es, wenn du einfach Milch, Wasser nimmst, ein bisschen Salz rein und den Teig kurz ein bisschen ziehen lässt, meinetwegen im Kühlschrank.
Ja, aber woraus besteht der Teig? Nur aus Mehl und aus Hafermilch?
Genau, Mehl, Hafermilch, ein bisschen Wasser. Funktioniert komischerweise gut und schmeckt irgendwie auch ziemlich gut. Hat mich wirklich überrascht. Dann habe ich aber jetzt so einen Eierersatz entdeckt im Biomarkt, den ich da ab und zu reinschütte. Funktioniert auch wunderbar. Es macht geschmacklich wirklich nicht viel Unterschied.
Ah, interessant.
Also es ist wirklich, ich dachte auch, dass dieses Ei irgendwie total prägend ist, aber es ist es irgendwie nicht. Und dann Zimt und Zucker drauf. Und Apfelmus, boah, sehr viel Apfelmus.
Gelingt es dir, also sind die bei dir eher so crepe-weich oder sind die knusprig?
Weil ich mach alles.
Ich liebe das. Kriegst du knusprige Pfannkuchen hin? Das ist nämlich echt eine Kunst.
Wenn ich will, dass die außen ein bisschen knuspriger sind, dann nehme ich ein bisschen weniger Mehl, damit, also dünn willst du.
Ja.
Ne? Dann ein bisschen mehr Fett rein nochmal, dann kannst du sie länger brutzeln lassen.
Mit welchem Fett? Mit Rapsöl oder mit was für einem? Darf ja kein großer Eigengeschmack sein.
Ich finde, du kannst auch sehr, sehr gut sogar Kokosfett nehmen und es funktioniert auch. Mhm. Aber auch mit ganz traditionell mit Butter ist halt so, schmeckt wahnsinnig gut, weil wir dürfen nicht vergessen, dass einfach gebratene Butter, heiße Butter, braun gewonnene Butter. Das ist halt einfach was verdammt, verdammt lecker ist und verdammt gut riecht. Und da komme ich auch eigentlich zu meinem allerliebsten Gericht auf der ganzen Welt.
Oh.
Das von meiner Oma kommt. Und das hat meine Oma immer gemacht, um diese Jahreszeit jetzt. Zwetschgenknödel mit Buttersößle und Zimt und Zucker. Und das ist wirklich, das war immer bei uns so ein Highlight. Sobald die Zwetschgensaison losgeht, haben wir versucht, jedes Wochenende zu meiner Oma zu kommen. Alle. Und dann haben wir Zwetschgenknödel gegessen und immer Kerne gezählt. Bis heute werden da die Rekorde, wer die meisten Kerne auf dem Teller hat und so weiter durchgemessen. Und es ist einfach, du machst Knödel, du machst Kartoffelknödel, da kommt eine Zwetschge rein und dann machst du die, was weiß ich, was macht man denn? Die kocht man, ja, man kocht die Knödel und dann, wenn die in der Mitte, schneidest du den leicht auf, dann Unmengen Zimt und Zucker drauf und dann einfach nur braune Butter, braun gebratene Butter, einfach nur drüber gießen und dann haben wir davon 15 Stück gegessen und so weiter bis und Tage danach noch die angebraten und so weiter. Und das ist so lecker.
Das ist ja fast noch das Leckerste, die Knödel am Tag danach anbraten.
Unglaublich.
Oh Gott im Himmel.
Ja, das ist so dermaßen lecker und wenn ich da jetzt, ich meine, die Zwetschgensaison geht jetzt los.
Kannst du, also du machst die?
Ich kann es. Genau, das Schöne ist, ich habe dann irgendwo mal das Rezept auch, wie sie es mal aufgeschrieben hat, habe ich dann noch irgendwo bekommen und so weiter. Und das mache ich, die mache ich. Und habe ich auch schon ganz, ganz viele Freunde zum Zwetschgenknödelessen eingeladen und war da auch sehr stolz drauf, dass ich es dann vollbracht habe, dass das auch so lecker geschmeckt hat. Und das ist das wichtigste Erbe von meiner Oma, dieses Rezept wirklich. Und aber überhaupt die ganzen Tage, die wir da gesessen haben und diese Zwetschgenknödel gegessen haben, wenn ich das, ich kann dir gar nicht beschreiben, wie sehr ich dieses Gericht liebe oder diesen ganzen Akt davon, wie wir dann in der Küche schon rumgehangen sind und so, komm, Mama, jetzt mach die Zwetschgenknödel fertig, es muss losgehen, es muss losgehen. Das ist wirklich, ja, das ist schön. Aber weißt du was, wurde richtig gedemütigt. Ich war bei einer Fernsehsendung zu Gast. Da haben die, da sollten die einen Weltrekord aufstellen. 72 Stunden am Stück sollten die moderieren und da sollte jeder Gast, der zu Gast kommt, sollte was mitbringen. Und ich habe gesagt, okay, ich bringe Zwetschgenknödel mit, weil die haben gesagt, ja, man kann auch kochen. Und ich so, ja, cool, ich bringe mit. Dann habe ich zu Hause gestanden, habe ich den Teig gemacht. Also stundenlang stand ich in der Küche, musste in ein Flugzeug steigen und an der Kontrolle, ne, haben die gesagt, what the fuck, was haben Sie da dabei? Und ich so, das Kartoffelteig für meine Zwetschgenknödel. Bin so mit ins Flugzeug gestiegen, haben das gerade so durchgehen lassen, weil die meinten, das ist ja eigentlich nicht erlaubt, Teig in den Flieger zu nehmen übrigens.
Nee.
Doch, war irgendwie anscheinend nicht erlaubt. Ich so, ja, ich
nee, eben, ja, wie Sprengstoff.
Ja, weird. Egal, auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Kartoffelteig da nach München geflogen irgendwann. Und dann, ich so, ja, ich habe hier meinen Teig, wie soll ich das dann kochen? Und die so, ah, da haben wir, glaube ich, gar keine Zeit für.
Oh.
Und dann bin ich mit meinem Teig zurückgeflogen. haben die den Kühlschrank gestellt. Und als die Sendung vorbei war, habe ich meinen Teig wieder in meinen Rucksack und bin damit nach Hause geflogen. Und dann habe ich mal abends traurig Zwetschgenknödel gemacht. Das ist so dumm, ey. Gut, dass der Teig erst mal in München war, bevor ich ihn gegessen habe.
Das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Aber sie ist auch, aber irgendwie hat sie auch was Schönes, obwohl ich weiß ja gar nicht mal, wie du wohnst, aber die Vorstellung, wie du dann in deiner Wohnung bist und auch niemand da ist und du gehst dann in die Küche und du bist zu schlecht gelaunt, um Musik anzumachen und dann machst du die Pfanne heiß und denkst so, ach, scheiße, echt. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
Also ich habe als Kind, als ich dann so angefangen habe, die ganze Zeit irgendwie mich selbst zu versorgen, selbst crazy shit zu kochen, war das so ein Running Gag, beziehungsweise bis heute, dass ich das einzige Kind war, dem man ständig Küchengeräte geschenkt hat. Und ich weiß, ich habe mir dann plötzlich eine Fritteuse gewünscht, so mit 9 oder so. Dann habe ich eine Fritteuse bekommen, Waffeleisen hatte ich viele. Ich hatte sehr viele verschiedene Sandwich-Maker. ich hatte eine Pförtchenpfanne, das ist, glaube ich, weil da waren wir mal irgendwo im Norden. Dann habe ich das Gericht Pförtchen kennengelernt. Das sind wie so, ja, so Hefebällchen, die man dann in so eine, die Pfanne hat dann so kleine Löcher zum Beispiel und da macht man den Hefeteig rein und dann werden da diese Pförtchen, also diese Hefebällchen, die man dann mit Zucker und auch eben Apfelmus oder Vanillesoße oder was auch immer isst. Und ich habe dann diese ganzen Sachen mir eben schon immer, ne, die musste ich dann schon immer, habe ich immer solche Küchengeräte, zu Weihnachten habe ich Küchengeräte bekommen. Und dann immer halt ein halbes Jahr wie ein Wahnsinniger nur noch das gegessen, was damit machbar ist. Eine Crepepfanne habe ich mir dann so gewünscht, aber ich habe so eine ganz oldschoolige bekommen, weißt du, keine so eine flache Crepepfanne, sondern einfach so eine Pfanne, die aussieht wie eine falschrumme Pfanne und die hältst du dann einfach nur in den Teig.
Oh.
Und dann, genau, und dann kommt es
ja
auf den Herd,
ja,
und dann ziehst du davon so den Crepe ab und so. Da hatte ich so ganz viel so altes Zeug. Und jetzt die letzte Gerätschaft, die ich mir...
Hast du die Sachen immer weggeworfen, verschenkt, nein, vergessen, bei Umzügen stehen lassen?
Nee, das ist ja wirklich so, ich meine, ich war 9. Also
ja, 8, eben, also hast du das jetzt noch, aber du hast das doch nicht alles gesammelt.
Heute weiß ich nicht, wo das Ganze
ist. Nee, es ist irgendwo verloren gegangen.
Also ich glaube, die Sandwich-Maker werde ich irgendwo noch haben. Man weiß nicht, als die Stuttgart verlassen haben, weiß ich nicht, wie viel. Vieles von dem Zeug ist natürlich einfach...
In Frauenhäusern gelandet.
Irgendwo gelandet, ja. weil die wollten noch, das ist auch so, die haben auch schon einen richtigen Einschnitt gemacht, weil du willst ja dann diesen ganzen Hausrat, den du dir über 30 Jahre mit Kindern und so weiter angesammelt hast, den kannst du gar nicht mitnehmen und willst ja nicht mitnehmen. Die haben sich ja auch bewusst verkleinert. Ja, ja. Und dann hier haben die wahrscheinlich niemanden Keller oder so. Also,
wie lebst du denn? Wie ist denn deine Küche? Ist die leer oder ist die...
Nee, die ist auch voll. Also ich habe eigentlich eine ganz schöne Küche. Ich war froh, dass die beim Einzug schon drin war und ich mich damit nicht groß auseinandersetzen musste. Aber ist so eine offene Küche und da habe ich jetzt, was ich jetzt neulich mal gekauft habe, war ein Reiskocher, weil ich mehr Reis essen wollte. Es ist keine sinnlose Anschaffung, aber ich habe schon gedacht, dass ich mehr Reis kochen würde, wenn ich einen Reiskocher hätte. Aber heute heute mache ich mal Reis. Weil ich habe nämlich habe ich gesehen, Maren Kreumann hattest du gefragt, ob sie schon mal einen Kochkurs gemacht hat.
Ja.
Und ich habe einmal in meinem Leben einen Kochkurs gemacht und das war ein Nasi Goreng-Kochkurs in Indonesien, habe ich aus Langeweile. Da konnte man sich so eintragen. Und da habe ich Nasi Goreng kochen gelernt. Und das ist mir dann eingefallen und deshalb will ich Nasi Goreng mal wieder machen. Das ist gebratener Reis auf indonesische Art und Weise. Ja, aber so richtig viel Reis koche ich nicht. Weißt du, was aber ein geiles Ding war?
Na sag.
Bis heute. Also ich habe mir ein Waffeleisen gekauft und dann war ich waffelsüchtig für ein halbes Jahr.
Sind aber auch wirklich gut.
Ja, aber ich habe ein halbes Jahr nur Waffeln gegessen. Also wirklich einfach mehrfach am Tag, mehrere Tage, eine Woche und so weiter. Du kannst dir nicht vorstellen, zu was für Ausmaß. Ich komme um 3 Uhr nachts vom Feiern zurück, komplett besoffen und fange an, Waffelteig zu machen. Und dann stehe ich dann nachts in der Küche und mache mir einfach um 4 Uhr morgens noch Waffeln. So weit ist es gekommen. Und um diese Waffelsucht zu besiegen, habe ich mir dann damals einen Smoothie-Maker gekauft. Weil ich musste diese Sucht durch irgendwas anderes ersetzen. Und dann habe ich mich immer gezwungen, immer wenn ich Bock hatte, Waffeln zu essen, habe ich angefangen, Smoothies zu machen. Dann stand ich halt nachts in der Küche und habe angefangen, Smoothies zu machen.
Aber dazu brauchst du ja aber auch wirklich immer frisches Gemüse und Obst. Das heißt, du gehst regelmäßig einkaufen?
Ja, das mache ich schon. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, bevor ich waffelsüchtig war, ich habe mir ein Waffeleisen gekauft, um von meiner Sandwich-Maker-Sucht runterzukommen. Das war eh schon ein Teufelskreislauf. So, damit bin ich immer ganz froh, wenn ich es schaffe, dann wieder von sowas Abstand zu nehmen. Deshalb kaufe ich mir eigentlich nicht mehr so Geräte, die dazu fähig sind, ungesunden Scheiß zu machen.
Wo stehst du jetzt in deinem Leben? Hast du das Gefühl, dass du gerade in so einem in so einer freien Sinuskurve bist?
Nee. Ich habe so neulich den Dance für mich entdeckt. Und im Dance, also im Biomarkt, gibt es bestimmte Bratlinge. Und viele Bratlinge. Und meine Mutter hat früher schon immer oft mir Bratlinge, so Gemüsebratlinge gekocht. Und da habe ich jetzt die verschiedensten fertigen Bratlinge, aber auch Bratlingmischungen und so weiter gefunden und war so begeistert. Dann habe ich davon sehr, sehr viele gekauft. Und dann bin ich ganz tief in eine Bratlingsucht gerutscht. Mhm. Und jetzt esse ich eigentlich hauptsächlich Bratlinge. Mhm. Und man wird überrascht sein, wie gut Brokkoli-Bratlinge sind. Das ist wirklich, also, dass Brokkoli in irgendeiner Form so geil schmecken kann wie ein Brokkoli-Bratling, ist toll. Aber so ist es, ich meine, und wir wissen alle, das ist einfach nur der Platzhalter bis zur nächsten
Sucht. Das ist unglaublich. Also erstens, ich schwanke immer zwischen du bist der Letzte und du bist der Erste, der eine Kochshow braucht. Weil als du angefangen hast, die Konsistenz der Pflaumen und das Wasser und die Kerne und blablabla, daran merkt man, das ist nämlich auch so eine Sache zum Beispiel, als ich gemerkt habe, wie sehr mich auch Essen fasziniert, also immer schon, und ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich, wenn neue Produkte, neues Eis, neue Schokolade, was auch immer auf den Markt kommen, dass sie mich fragen, dass ich Testesserin bin. Oh. Die Vorstellung, dass ich in so einem Raum sitze und Kekse esse, die es noch gar nicht gibt, und dann kommen so Leute rein in so weißen Kitteln mit so Kugelschreibern in ihren Brusttaschen und so Klemmbrettern, und dann setzen die sich, oder vielleicht auch durch so eine verspiegelte, weil es anonymisiert sein muss, durch so einen Raum, in dem das Licht nicht gut ist, aber alles lecker schmeckt, und dann werden mir so Fragen gestellt und haben sie das Gefühl, es ist zu crunchy und es ist zwischen ihren Zähnen, und ich könnte dann so sagen,
Konsistenz ist so wichtig.
Oh, das ist so
wichtig.
Und na, es ist sogar ein Tick zu süß, aber ich würde das und das noch reinmachen oder so, die Vorstellung, dass ich bestimmen kann, könnte, wie Lebensmittel gemacht werden.
Aber so geht's mir ja mit dadurch, dass ich nie Fleisch gegessen habe, ist diese Konsistenzen sind die für mich merkwürdig, weil ich die nicht kannte. Manche Pilze haben so ein bisschen, glaube ich, so Konsistenz wie Fleisch. Aber jetzt gibt's ja diese ganzen vielen Ersatzprodukte, deren Sinn sich mir ja nie, es gab für mich dafür nie Bedarf, weil ich gar nichts ersetzen muss. Mhm. Aber was ich halt so spannend fand, ist zum Beispiel, jetzt habe ich neulich so ein Seitan-Hühnchen gegessen, ein Hühnchen auf Seitan, und ich fand tatsächlich die Konsistenz spannend. Mhm. Dann habe ich so einen Beyond-Burger gegessen, der halt sehr nach Fleisch schmeckt, das finde ich total ekelhaft, weil der einfach wie Fake-Fleisch schmeckt, wie Fleisch riecht und so weiter. Da gibt es für mich gar keinen Bedarf. Aber ich interessiere mich sehr für die Konsistenzen dieser Produkte. Mhm. Übrigens, weil warum ich schon immer Tofu-Würste geil fand, weil ja viele drüber schimpfen, was auch immer, weil man das mit Senf essen konnte. Und ich habe immer, war immer sehr neidisch, wenn ich Menschen gesehen habe, die Senf gegessen haben, und ich so, was? Ich will das auch essen, aber mit was?
Es gibt diese kleinen Nürnberger Bratwürstchen, dieser Ersatz. Mir geht's auch nicht darum, Würstchen zu ersetzen, aber es schmeckt einfach total lecker. Und wenn man die so ein bisschen scharf anbrät, dass sie so knusprig sind, und dann mit Senf und Sauerkraut, super lecker.
Kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja eh so ein Ding, also diese Senf ist ja so eine Kategorie, diese Beilagensoße, ist ja keine Soße, ist ja zu, bisschen zu, aber es ist eine Art, was ist denn?
Es ist wie ein Gewürz, das aber da liegt, ja, aber das so Platz braucht.
Ja, aber so ein schleimiges Gewürz, weil es ist ja, ne, es ist ja, ich kann es ja nicht bröseln oder so, also, das sind Senfkörner, aber das meine ich, das sind wie diese Soßen, also ich finde auch so scharfe Beilagensoßen und so weiter, da ist wieder das Ding. Und da sind wir wieder bei der Dosierung. Weiß man auch nie richtig, wie man das alles irgendwie perfekt unterbringt. Ich finde, wenn du sowas wie Senf hast, weiß ich auch nicht, habe ich zu viel Senf, habe ich zu wenig Senf drauf?
Machst du das in Salatsoße? Also magst du eine Vinaigrette oder?
Ich mache halt Salat immer nicht aus Faulheit, obwohl ich glaube, ich bin der Mensch, der sich am gesündesten und am schlechtesten ernährt gleichzeitig. Also weil immer so in Phasen. Also jetzt habe ich zum Beispiel eine Phase, ich habe mich zu lange ungesund ernährt. Wenn man viel dreht, dann ist es so, da isst man ja nur Müll, weil man wenig Zeit hat und irgendwie sich irgendwas reinschiebt und so weiter. Und dann ernährt man sich ungesund. Jetzt versuche ich mich natürlich wieder gesünder zu ernähren.
Und sag mal, wenn du diese Phasen hast, also ich kenne das natürlich auch, dass ich so Phasen habe, wo ich Sachen besonders gerne esse, aber dann isst man sie sich doch auch über. Hast du das nicht auch? Ist das nicht das Resultat? Also wird nicht dein natürlicher Ernährungsradius immer kleiner, sodass du zum Schluss vielleicht nur noch...
Also das finde ich auf jeden Fall, also ich meine, aber man erholt sich ja auch davon wieder. Und das Ding ist grundsätzlich, dass lange, ich bin auch wirklich gelangweilt mittlerweile von dem Essensangebot, was wir haben. Ich war vor einigen Jahren, das ist wirklich schon eine Weile her, in Sri Lanka und das war für mich so wie so eine Offenbarung, dass es irgendwie doch noch geiles neues Essen gibt irgendwie und mal wieder was anderes und Gerichte, die von denen ich gar nicht kannte. Und das hat mich zum letzten Mal so richtig geflasht, wie cool und weit Küche irgendwie noch gehen kann und wie toll das auch schmeckt, wenn es jetzt wirklich nicht so Massenproduktion ist, wie jetzt es hier so der Fall ist. Ich bin aber grundsätzlich einfach gelangweilt von alledem. Und ich meine, das ist ja ein Luxus, das sagen zu dürfen, aber ich bin wirklich, ich habe das Gefühl, ich esse seit Jahren das Gleiche und das, glaube ich, machen wir auch alle. Es schmeckt ja mittlerweile auch alles so richtig gleich. Also ich esse wirklich so unglaublich gerne, ich esse, so bin ich aber trotzdem irgendwie auch bisschen gelangweilt vom Essen. Aber auch, bist du manchmal auch gelangweilt vom Kochen? Ist man ja auch nach Corona vor allem, wo man immer zu Hause gegessen hat.
Ich habe auch so Phasen. Und ich mag am liebsten die Tage, wenn ich am Vortag was gekocht habe und dann weiß, ich habe noch was übrig und muss es jetzt nur warm machen.
Stressfrei.
Das liebe ich. Also ich liebe es auch zu kochen. Manchmal vergesse ich, wie toll es ist, wenn ich dann, also so auch für mich selbst, finde ich jetzt auch nicht das Argument, weil viele sagen, ja, für sich alleine kochen sehe ich überhaupt keinen, finde ich genauso gut. Sogar weniger Stress, weil wenn du für Gäste kochst, kommen sie zu einer Uhrzeit, das muss dann aufeinander abgestimmt und so. Und ich bin sehr relaxed, wenn ich für mich koche. Aber ich vergesse halt manchmal Musik anzumachen oder einen guten Podcast und dann ist es nämlich nochmal was anderes. Wenn du gerade nicht so motiviert bist und das dann so miteinander verbindest, finde ich ganz gut. Pass auf, wir kommen jetzt, du hast es fast geschafft, das ist Wahnsinn, aber haben wir so vieles noch gar nicht mal angetickt. Wir kommen jetzt zu Entweder oder. Entweder oder. Kaffee oder Tee?
Mittlerweile Kaffee. Ja, Kaffee.
Rotwein oder Weißwein?
Zum Essen Rotwein, so zum Chillen lieber ein Weißwein.
Gin oder Wodka?
Gin, ich finde, Gin macht nämlich bad shit crazy. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, wenn man Gin trinkt, wird man richtig merkwürdig besoffen. Das finde ich witzig.
Banane oder Zitrone?
Banane.
Müsli oder Schrippe? Brötchen.
Also, mein Kopf sagt Müsli, mein Herz sagt Schrippe.
Pizza oder Döner?
Ich liebe Pizza. Und ich finde, es ist die größte Leistung meines Erwachsenenlebens, dass ich nicht jeden Tag Pizza esse. Das ist mir aufgefallen. Weil Pizza ist immer ein Highlight. Pizza ist, und deshalb ist auch gut, dass man es nicht jeden Tag isst. Aber einmal die Woche esse ich mindestens Pizza. Und es ist das Highlight meiner ganzen Woche. Ich liebe Pizza.
Okay. Und deine Lieblingspizza?
Entweder Peperonis oder mit Rucola mag ich sehr gerne. Mit Rucola und Tomaten mag ich gerne. Ja, ganz simpel. Und ich mag auch napolitanische, aber ich mag auch die andere. Ich mag, Pizza finde ich einfach wirklich unfassbar toll. Es ist nicht Döner, ich habe ja eh immer vegetarische Döner oder so, das ist dann eher auch Falafel, was ich ja dann so esse, oder Halloumi. Das ist schon okay, also das ist schon lecker und so, aber Pizza ist irgendwie unstoppable. Mit Kapern oder Oliven, einfach, boah, Pizza.
Sahne oder Fruchteis?
Und das Level von Pizza ist auch extrem hoch. Das Level von Pizza.
Ja, okay, gut, wenn du so ein.
Der Pizza zu kommen ist wirklich nicht einfach. Sahne oder.
Das ist nicht richtig. Also ich finde, eine schlechte Pizza ist allein schon, wenn das Sugo zu sauer ist und wenn der Teig zu dick und innen zu sapschig ist, zu nass.
Ja, also, das auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, das ist so, also gerade in Berlin, wenn man, das ist wirklich, finde ich, schon schwerer eine schlechte als eine gute, also.
Ich finde, es gibt einen ganz entscheidenden, die Achillesferse der Pizza ist, dass sie so schnell auskühlt.
Das stimmt. Und das macht ja auch, ist auch ein bisschen die Schwäche, weil Pizza ist natürlich beliebt beim Liefern. Aber das ist die Schwäche der Pizza.
Aber auch beim Selbstholen. Also selbst wenn du hin und zurück rennst, ich habe das jetzt in verschiedenen, ne, und ich lebe viele Jahrzehnte schon, das zweite Achtel ist dann oft schon so lau.
Man muss, am besten isst man die Pizza direkt aus dem Steinofen.
Toll.
Toll, oder?
Oder dann auch vielleicht die Hälfte, vielleicht muss man sich einfach dran gewöhnen, dass man eine Pizza in einen heißen Ofen, dass man die da einfach so, ja, vielleicht muss man das einfach oder machen,
weil es lohnt sich. Aber dann wird sie auch trocken. Das ist, also ich muss auch sagen, ich finde kalte Pizza jetzt nicht so schlimm. Ich fand es früher ekelhaft, weil diese dicken Käsepizzen, wenn Leute die am nächsten Tag noch gegessen haben, das fand ich immer ein bisschen eklig.
Wenn sie warm gemacht haben auch?
Ja, irgendwie Pizza wieder aufwärmen ist irgendwie auch nicht das Richtige.
Nee, ist auch nicht das Richtige.
Aber Pizza ist magisch. Ich sehe es auch, du funkelst, deine Augen funkeln
total
auch.
Total. Und meine, die Pizza meines Lebens ist eine Calzone gewesen.
Ah.
Früher, als ich anfing wegzugehen, ich komme aus Hannover und dann gab es vorm Spliff, das war eine meiner Lieblingsdiskotheken.
Halt, ein Spliff ist aber ein Joint eigentlich.
Ja, aber die Diskothek hieß so.
Okay.
Gab es so eine Pizzabude. Und die haben, also das war reines Fett. Ich glaube, es war die ungesündeste Sache. Wahrscheinlich ist es gesünder, in irgendwas reinzubeißen, als in diese Calzone. Aber sie war so lecker. Sie war einfach nur voller Teig, voller flüssigem Käse und voller billigem, quadratischem Kochschinken.
Ja, selbst die, also diese After-Party-Pizza, die so...
Morgens,
so,
es ist hell, du kommst raus so und dann hast du so Hunger, weil du hast stundenlang getanzt. Es hat so dieses nostalgische jetzt, aber es ist ganz egal.
Absolut. Dann sitzt man morgens da irgendwie bei uns immer im Döner und isst so diese, und das tut dir auch so gut, weil die denn erstmal das Fett den ganzen Alkohol bindet. Und so die rettet dieses lebensrettende Gefühl dieser Partypizza ist unfassbar. Aber ich finde auch, Pizza ist auch eines der Gerichte, das besser als jedes andere Gericht die Kindheit überlebt hat. Also man als Kind war Pizza schon ein Traum, aber es ist immer noch so, für einen Erwachsenen ist eine Pizza immer noch ein Traum.
Das stimmt, aber bei Pasta ist es so ähnlich, oder?
Pasta ist ähnlich, ja. Pasta.
Ja. Haben diese Italiener. Italiener haben uns gerettet, was das Essen angeht. Die Skandinavier, was die Klamotten und die Möbel angehen.
Es ich war letztes Jahr in Rom und wirklich mittags Nudel, Pasta, abends Pizza und es ist kulinarisch, es ist unfassbar.
Es ist toll.
Es schmeckt natürlich da auch nochmal besser und so. Riesentraum. Sahne-Eis.
Sahne oder Fruchteis ist Sahne-Eis,
ja? Das Ding ist, ich diese ganzen, weißt du, so Zimt, Pistazie,
Nuss?
Selbst Vanillenuss, alle Nüsse, Walnuss. Da manchmal bestelle ich, gibt's ja auch vegan, das schmeckt mir wirklich tatsächlich nicht so geil. Da fällt es mir sehr schwer auf die normale. Das ist das Einzige, wo es mir schwer fällt. Es schmeckt so unglaublich geil. Und natürlich, du konntest dir denken, ich bin natürlich auch eissüchtig im Sommer. Den ganzen Sommer, jeden Tag 3 Kugeln und so weiter. So, wenn ich an der Eisdiele vorbeigehe, dann passiert's.
Bier oder Wein?
Bier.
Helle oder dunkle Schokolade?
Du meinst nicht weiße Schokolade, du meinst Vollmilch?
Genau,
oder?
Vollmilch oder so Zartbitter oder Edelbitter.
Boah, dieses ganze Zartbitterzeug schmeckt so gut.
Aha, interessant. Marmelade oder Honig?
Bin ich beidem gegenüber nicht emotional genug, um das zu sagen.
Verstehe, ich finde eine ehrliche Antwort. Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln. Außer Kartoffelbrei. Auch eine Sucht von meiner Oma, die sie mir aufgetischt hat, ist Kartoffelbrei, weil sie so einen tollen Kartoffelbrei gemacht hat und den aber auch immer mit einem Buttersösele. Mhm. Und dann hat man immer den Kartoffelbrei, der so unglaublich gut ist, den ich übrigens auch sehr gut beherrsche. Und dann macht man immer eine Straße mit seiner Gabel rein, als würde man so ein Feld besehen, dann Pfeffer drauf, dann so grobes Salz drauf und dann wird das Feld gedüngt mit der schönen braunen Butter. Oh, das schmeckt so lecker. Oh, lecker. Und dazu dann früher immer noch ein Backkammernbär oder so.
Oh. Du, der schmeckt zum Beispiel auch immer noch gut, aber ich traue mich nicht mehr, den fertig zu kaufen. Das war auch so eines dieser Gerichte. Ja. Es gab so ein, in Hannover, das Café Odeon. Und das hat die ganze Nacht über geöffnet. Mhm. Vielleicht sogar 24 Stunden, das weiß ich nicht. Aber egal, wann du aus irgendeinem Club, aus irgendeiner Diskothek gekommen bist, konntest immer noch ins Odeon gehen und dir irgendwas, das ist auch dunkel gewesen,
ja,
ne, kein Fenster, alles auch so schwarz. Und da habe ich den Backkammernbär mit Preiselbeeren kennengelernt.
Und haben die selber einen gemacht? Haben die den selber gemacht?
Nee, das glaube ich nicht.
Ah, ja.
Weiß ich nicht, aber er schmeckt ein bisschen besser als die man kaufen kann. Die man kaufen kann, haben eine sehr kann man davon ausgehen, dass die Qualität des Käses minderwertig ist und die Panade ist einfach minderwertig. Und ich glaube, ich habe es einmal selbst gemacht, zweimal. Einmal ist es geglückt, einmal nicht. so ein Camembert selbst zu panieren.
Übelst.
Und es ist so lecker.
Ich hab eine Folge Jerks geguckt und hab Christian Ulm das irgendwie selbst gemacht und dann musste ich das auch machen und es schmeckt so viel geiler und dann habe ich auch irgendwo mal selbstgemacht gegessen. Hm. Aber alle paar Monate oder eigentlich vielleicht einmal im Jahr stehe ich im Supermarkt und weiß gar nicht, was
und dann nimmst du es mit und dann machst du
dieses vier Ding
und es ist trotzdem lecker.
Dann esse ich alle vier Stück. Es schmeckt mega geil und es geht mir eine Woche schlecht. Eine Woche denke ich, oh Gott, was ist mit mir? Jetzt würde sogar als würdest du deinen Kopf vergiften. Aber es ist das ist unfassbar lecker.
Sushi oder Fondue? Ach so, ist ja als Vegetarier.
Naja, ich esse sehr viel vegetarisches Sushi. Ich liebe so Avocado-Sushi und dieses Zeug und mit Frischkäse und es gibt auch ganz tolle vegane Sushi-Läden mittlerweile. Und Käsefondue gibt's halt auch ganz, ganz tolles und haben wir immer in einer Vegetarierfamilie gab's dann halt auch immer um die Weihnachtszeit rum eben auch viel Fondue, also Käsefondue. Deshalb, und wie gesagt, ich mag auch veganes Sushi total gern, deshalb lasse ich das jetzt mal.
Okay.
Beides irgendwie toll zu seiner Zeit, hat beides seine Zeit.
Joghurt oder Pudding?
Pudding ist schon geil. Aber jetzt esse ich, glaube ich, weniger als Joghurt mittlerweile, seit ich erwachsen bin. Aber diese schönen Nächte, die ich mit Pudding verbracht habe, werde ich nie vergessen.
Schokolade oder Chips?
Schokolade. Aber Nachos sind schon geil. Sind Nachos.
Nachos sind immer im Team.
Wie im Team?
Na, du brauchst eine Soße oder Käse dazu, oder?
Boah, weißt du, was geil ist, wenn du Nachos auf so ein Ofenblech machst und dann Käse drüber und dann in den Ofen.
Oh, lecker.
Boah, verkatert, gibt auch nichts besser.
Lecker. Wir sind kurz vorm Ende. Apfel oder Birne?
Boah, Apfel.
Brokkoli oder Blumenkohl?
Hast du schon mal einen Apfel unter der Dusche gegessen oder eine Birne? Mein Papa hat früher mal Birne unter der Dusche gegessen.
Ich habe mal einen Apfel in der Badewanne gegessen.
Ja, aber das ist eine ganz komische Erinnerung bei uns zu Hause. Manchmal ist man in die Dusche gekommen und dann lag da noch so ein Birnending, weil er seinen Zapfen in der Dusche vergessen hat.
Hast du ihn mal gefragt, warum das muss
macht ja... Macht er, glaube ich, heute auch nicht mehr, aber das war irgendwie eine Phase, in der er dachte, das ist eine gute Sache, unter der Dusche Birne zu essen, was ich ja mega cool finde und ich glaube deshalb auch, wenn ich nach Hause komme, esse und dusche, ich mach das mal. Weil irgendwie...
Irgendwas scheint es ja, es muss irgendeinen Mehrwert geben.
Ja, ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt, da haben Leute gesagt, dass sie damit auch angefangen haben.
Das ist ungewöhnlich. Okay.
Aber Apfel. Ein guter Apfel ist schon... Ich finde, Apfel ist... Wir geben... Als Deutschland, als Apfelland geben wir dem Apfel nicht genug Respekt, weil Apfelschorle ist toll, Apfelkompott ist toll.
Total. Apfelpfannkuchen sind toll, wem sage ich das? Oder ist das Leckerste?
Genau. Und wir müssen auch mal unsere heimischen Früchte respektieren.
Und Marzipan oder Nougat?
Okay, da kommen zwei Dinge zusammen. Kannst du mich mit Nougat jagen, kannst du mich mit Marzipan jagen. Aber Bratäpfel, da ist ein bisschen Marzipan drin, das du mit Nuss so pürierst quasi. Und dann schneidest du in der Mitte den Äpfel, den Stumpen raus und füllst es dann damit. Dann kommen die ewig lange in den Ofen und sie fangen so krass an, in ihrem Sud zu suppen. Und dann isst du das mit Vanilleeis. Also Bratäpfel mit Vanilleeis. Und dann ein bisschen zimtig und alles mögliche. Und das schmeckt dann halt brutal gut. Und so, das ist für mich der Common Ground mit Marzipan. Und da ist auch der Apfel dabei. Und deshalb Respekt an Apfel, mehr Respekt an Apfel.
So, Finale ist, und zum Schluss, das Dessert. Wenn das jetzt ein Essen wäre und wir würden die Rechnung kommen lassen und die Kellnerin, der Kellner würde sagen, okay, jetzt noch vielleicht ein Dessert oder eine Käseplatte oder einen Kaffee oder einen Schnaps. Espresso, was nimmst du?
Oh, okay, also jetzt würde ich wahrscheinlich zum Runterkommen, damit ich mich mal ein bisschen beruhige hier. Den ganzen Reizen würde ich erstmal einen ganz starken Schnaps voll. Geben Sie mir bitte Ihren stärksten Schnaps und machen Sie ihn doppelt, würde ich sagen.
Und kein Dessert?
Doch, auf jeden Fall. Bringen Sie mir den kompletten Eiskarte. Weißt du, was ich gerne mal wieder hätte?
Na.
So ein Eisbecher, wo die Waffel so auf so einer Kugel sitzt und die Kugel so eine Nase hat. Weißt du, so ein richtig alter, so ein Pinocchio-Eisbecher, so ein schöner alter Pinocchio-Kinder-Eisbecher.
Ah, und würdest du Eis im Becher oder in der Waffel?
Es ist lustig, weil ich esse Eis immer in der Waffel, aber eigentlich will ich im Becher, aber ich will den Pappmüll nicht haben. Und deshalb muss ich immer die Waffel dann danach noch essen.
Okay. Es gibt ja inzwischen auch sehr leckere Waffeln.
Ja, genau, es gibt so sehr leckere Waffeln, aber ich denke mir, es ist auch ein bisschen sinnlose Kalorien und Kohlenhydrate.
Das glaube ich nicht. Nach dem, was du in den letzten 100.000 Minuten gesagt hast, kommst du mit Kalorien um die Ecke.
Ja, ich meine, ich mache ja viel Sport, ist ja alles gut. Kann ja genug.
Aber nachts um 4 Waffeln, dann habe ich ein halbes Jahr nur Waffeln gegessen. Und
was die Leute eigentlich denken, wie ich aussehe, wenn die gerade nur meine Stimme hören.
Wenn überhaupt noch jemand da draußen ist, dann möchte ich sagen, danke, dass ihr mitgekommen seid. Und es lohnt sich, Aurel wirklich im Auge zu behalten. Nicht nur zu gucken, wie er aussieht, das wissen wahrscheinlich die meisten sowieso, die jetzt gerade zuhören, sondern auch zu gucken, was er macht und was er so schreibt, was er so alles fabriziert. Schön, dass du Zeit gefunden hast und vielen Dank. Und wir müssen unbedingt mal zusammen essen, glaube ich.
Danke, Betty, wirklich. Das machen wir. Ich liebe es immer mit dir abzuhängen. Ganz, ganz, und deinem fantastischen Hund.
Oh, wie schön. Tschüss.
Tschüss.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.